Von Woche zu Woche sind immer 7 Tage. Und wir sind nicht Herr der Dinge. Da war am Pfingstmontag. Meine Frau und ich waren in der Stadt Kassel und haben eine schöne Zeit erlebt, wollen mit dem Zug wieder nach Hause fahren. Meine Frau stürzt und der Herr hat sie so bewahrt, dass sie nur den Ellbogen gebrochen hat. Nur. Das hätte viel schlimmer ausgehen können. Es ist Gnade Gottes. Und ich freue mich auch heute, dass ich hier sein darf. Dass ich mit euch Gemeinschaft haben darf. Dass ich euch sehen darf. Ich sehe neue Gesichter. Ich freue mich darüber. Aber es ist auch so, dass das Wort möchte zu uns reden. Das Wort möchte uns verändern. Es möchte uns immer wieder von Neuem eine Perspektive geben. Und der Herr ist gnädig mit uns, sowas von gnädig. Manchmal lässt er uns sogar in seinem Wort einen Blick hineinwerfen und so einen Augenblick Dinge zeigt er uns und dann ist das wieder vorbei. Dann stehst du wieder mitten im Leben. Und so eine Predigt habe ich heute, ihr habt gesehen, Lukas-Evangelium Kapitel 9. Ihr habt sicher eine Bibel mit, denn ihr wollt ja gucken, ob ich auch die Wahrheit sage. Ja, ich kann manchmal auch das Wort verdrehen. Und also nächstes Mal müsst ihr ein größeres Pult haben, du kannst ja nichts hinlegen hier. Da habe ich richtig Probleme, muss ich die Bibel noch zumachen. Ja. So, ihr Lieben, manchmal lässt der Herr uns hineinschauen in sein Wort und zeigt uns Dinge, die wir sonst überhaupt nicht sehen können. Ja, du bist super, danke schön. Oh. Also, ihr habt immer eine Idee. Danke. Also es ist so, dass der Herr uns manchmal Dinge zeigt. Und ich möchte euch heute mitnehmen in das Wort hinein, was mir sehr wichtig wurde. Ich habe dieses Wort, wisst ihr, ich lese so das Markus-Evangelium, das Lukas-Evangelium. Und ich bin bis jetzt kein Evangeliumsprediger gewesen, habe ich festgestellt. Ich habe Briefe ausgelegt, ich habe das Leben Davids, die Stiftshütte habe ich ganz ausgelegt, Nehemia habe ich ganz ausgelegt. Und da habe ich festgestellt, ich predige ja kaum Evangelium. Und da habe ich gedacht, jetzt will ich in der stillen Zeit mal wieder Evangelium lesen. Und da kam ich auch an diese Stelle und ich habe das nicht nur einen Tag gelesen, sondern immer wieder von Neuem. Und da sind mir Dinge aufgegangen und ich habe gedacht, ich will euch ein bisschen eine Hilfe geben zu diesem Text. Hier habe ich ein Bild mitgebracht. Das letzte Werk des italienischen Malers Raphael ist das. Das ist eine Zusammenfügung von 2 Berichten. Oben sehen wir Jesus, wie ihn die Wolke umgab und wie er auf dem Berg der Verklärung ist. Elia und Mose sind da, die Jünger, wie sie erschrocken sind. Und unten sehen wir ein ganz anderes Bild, nämlich wie der Vater mit seinem epileptischen Sohn zu den Jüngern kommt und sie der Vater, die Jünger bittet, die möchten ihn heilen und das gelang nicht. Der Maler meint, beide Sachen gehören zusammen. Nämlich die Herrlichkeit des Herrn und das endlose Leid hier auf dieser Erde. Beides gehört zusammen. Nun lesen wir den Text. Lukas 9, Abvers 28. Es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm, auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er denn betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und die zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu Jesus: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Und er wusste nicht, was er sagte. Während er aber dieses redete, kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchteten sich aber, als jene in die Wolken hineinkamen. Und eine Stimme aus der Wolke sprach: Dies ist mein geliebter Sohn, auf ihn sollt ihr hören. Und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war. Und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Vater im Himmel, wir sind dir sehr, sehr dankbar, dass du uns mitnimmst auf diesen Berg der Verklärung und dass du heute zu uns reden willst. Wir danken dir, dass du durch den Heiligen Geist wirken willst in unseren Herzen. Amen. Dieser Text behandelt eigentlich drei Gedanken. Und wenn ihr mitschreiben wollt, dann ist der erste Gedanke: Jesus beschäftigt unsere Zukunft. Vers 28, es geschah aber ungefähr 8 Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes und Jakobus zu sich nahm, auf den Berg stieg, um zu beten. Und es geschah, während er betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Jesus, er befand sich auf dem Weg nach Jerusalem, denn er wollte dort ja am Passafest teilnehmen. Er wollte die Gemeinschaft haben. Und er wusste auch, seine Zeit auf der Erde läuft ab. Das musste Jesus enorm belastet haben. Denn was vor ihm steht, das ist eine Mammutaufgabe. Das hat kein Mensch je gemacht, was vor ihm steht. Das ist keinem Menschen geschehen. Zudem nahm die Ablehnung der Priester, der Schriftgelehrten und der Pharisäer immer mehr zu. Denkt mal an das Wort im Johannesevangelium: Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Er ist zu den Menschen gekommen, die er gerufen hat, die er auserwählt hat, die Juden. Er kommt zu ihnen aus Jude. Er kommt zu ihnen und sie nehmen ihn nicht an. Und Tage zuvor lehrte er die Jünger. Lukas 9, 22. Der Sohn des Menschen muss viel leiden und verworfen werden. Von den Ältesten und vor den obersten Priestern und den Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tag auferweckt werden. Du kannst das Bild jetzt wegnehmen, ja? Dann lenkt das nicht so ab. Also, wir sehen hier, Jesus soll in Jerusalem gedemütigt werden und auch getötet. Und diese Belastung, dieser Druck, ja, diese Enge, muss er verkraften. Aber wie verkraftet er das? Er steigt mit den Jüngern auf den Berg, um zu beten. Und das sind nur 2, 3 Jünger, die er mitnimmt. Auserwählte. Es ist ein abgeschiedene Berg in der Nähe von Caesarea Philippi. Und er nimmt Petrus, Jakobus, Johannes mit sich. Ja, die waren ja schon mal bei besonderen Ereignissen dabei. Zum Beispiel bei der Auferweckung des Mädchens. Oder auf dem Ölberg, als er über das Ende der Zeit sprach. Da waren sie auch auf einem Berg, wieder so ein einschneidendes Ereignis gewesen. Und jetzt in Gethsemane, da waren sie auch mit dabei. Sein Ziel ist dort zu beten. In einem schwierigen Lebensabschnitt sucht er die Nähe des Vaters. Dabei nimmt er drei Jünger mit, um ihnen auch zu zeigen, wisst ihr, wir müssen mit dem Herrn Gemeinschaft haben. Da, wo wir das Herz ausschütten können, da, wo wir innerlich wieder frei werden von der Last, die uns bedrückt. Es ist ein Ort der Stille, wo keine Störung ist. Ich wollte vorher meiner Frau noch eine E-Mail schreiben und sagen, du, ich bin dabei, hörst du den schönen Gesang und so weiter, es geht gleich los, weil ich weiß, die betet immer, ja. Und mein Internet hat keinen Empfang. Das ist gut. Das Internet ist allgegenwärtig, das braucht nicht. Da, wo wir vor dem Herrn sind, müssen wir das Internet weglassen. Da müssen wir Störung. Ich finde es so gut, dass ihr dieses da habt. Handy wird ausgeschaltet. Wir wollen uns doch auf das Wort konzentrieren. Und wenn wir beten, wollen wir kein Handy dabei haben, das immer wieder surrt. Das ist eine Krankheit. Wo keine Störung ist. Ja, wo alle Ablenkungsfaktoren ausgeschaltet sind. Das brauchen wir Gläubigen. Ich bin mit der Gemeinde, mit euch eigentlich recht verbunden. Der Christian, der weiß das. Wenn er mir ein Gebetsanliegen schickt, ich lese es, also ich weiß nicht, wann ich jemand nicht geantwortet habe. Und ich mache das so, ich lese diese Ding, ich schreibe ihm gleich, betende Hände sind das für mich, ja, was ich dir schicke. Und dann bete ich gleich für diese Sache, gleich, weil ich weiß, wenn ich die Treppe hochgelaufen bin, habe ich schon wieder vergessen. Ja, ich bin sehr vergesslich. Ich kenne euch ja vom Gesicht her, aber meint ihr, ich weiß eure Namen? Ja, dass ich den Christian noch den Namen weiß, da bin ich ja noch froh, ne? Na no, ne? Ja, dass ich dich noch und so, aber dann ist bald zu Ende. Ich kenne euch vom Sehen, aber die Namen, das habe ich ein großes Problem. Meinen weiß ich noch. Aber versteht ihr, eins, wir beten, wir reden mit dem, der die Welt geschaffen hat, der dich so wie du bist, ob krank oder gesund, er wollte dich so wie du bist. Mit dem reden wir. Es ist erstaunlich, in Zeiten innerer Unruhe, ihr kennt das alle, wenn man voll Probleme ist, wenn man nicht weiß, wie es weitergeht. Ich habe ein Gebetsanliegen, da sage ich immer, Herr, ich weiß hier nicht weiter. Hilf du, schenk du eine Lösung. Manchmal dauert das, manchmal kann es länger wie ein Monat dauern, aber der Herr irgendwann gibt er eine Lösung. Versteht ihr? Wenn man vor den Herrn geht, da kann man die inneren Nöte und die einen so in Beschlag nehmen, die kann man da ablegen, wenn man mit ihm redet. Wo Entscheidungen getroffen werden müssen, machen wir das so oder machen wir das so? Wo wir in Tiefen stecken, es gibt nur in der Stille Hilfe, Trost und Wegweisung. Nur in der Stille. Da, wo es laut ist. Da, wo Betrieb ist, da sind wir innerlich nicht empfänglich. Ich habe das auf manchem Berg, den ich erklommen habe, ausprobiert. Ihr wisst ja, dass ich Schweizer bin. Ich bin in Zürich geboren. Ja, deshalb mein Akzent. Aber Ich bin in der Schweiz in den jungen Jahren auf viele Berge gewandert. Nicht gefahren, das ist ja uninteressant. Wohl ein Stück kann man da hochfahren, aber man muss gehen zu Fuß. Wisst ihr, da sieht man die schönen Sachen. Im Auto ist das alles nicht. Wenn man zu Fuß geht, da siehst du die Blumen am Wege. Da siehst du die schönen Sachen, da siehst du Tiere. Ja, und auf dem Berg, nicht wenige Berge, da saß ich da oben und habe über Gottes Schöpfung gestaunt. Und kann ihn anbeten und preisen. Hier habt ihr keine Berge, aber hier habt ihr Deiche. Ja, wie oft bin ich in Ostfriesland, ich habe ja 3 Jahrzehnte in Ostfriesland gewohnt, da bin ich an Deich gegangen mit meinem kleinen Köter, ja, und da konnte ich da beten. Ja, ich wollte nie einen Hund haben, aber meine Frau, die wollte so gerne einen Köter haben, ja. Und jetzt war sie nicht mehr da und musste ich ja auf den aufpassen, nicht? Aber da waren wir manchmal auch zum Guten. Aber versteht ihr, was ich damit sagen will? Ob es ein Deich ist oder ein Park, wo Ruhe ist. Es gibt größere Parks, da ist auch Ruhe. Man sucht Abgeschiedenheit, Stille. Da kann man dem Herrn diese Sachen bringen. Ja, und er ist einer, mit dem man alle Zeit, alles, die ganze Herzenstiefe ausschütten kann und mit ihm Gemeinschaft haben kann. Lukas 9, 29 steht, und währenddem er betete, wurde sein Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand wurde strahlend weiß. Wisst ihr, beten verändert die Sicht auf die Dinge. Und das, glaube ich, können viele bestätigen. Wenn ich meine Last dem lebendigen Gott gesagt habe, sieht das hinterher einfach anders aus, weil ich dem Herrn danke, du wirst es wohl ausführen. Für mich wohl. Vielleicht kommt es anders aus, als ich gedacht habe. Sicherlich. Meistens kommt es doch anders. Aber der Herr hat gesagt, er wird uns führen. Welchen Weg? Den besten Weg. Und dann hat er noch versprochen, ich leite dich mit meinen Augen. Glaubt ihr das? Seid ihr davon überzeugt? Ja, ich habe vorher diese schönen verschiedenen Lieder gesungen, diese 7 Strophen, glaube ich, waren es. Ja, richtig, also das hat mein Herz so richtig froh gemacht, ja, weil, aber wenn ich mit dem Herrn rede, und mag es noch so schlimm sein, was mir begegnet. Und ich meine schlimmer, wie das Mensch in die Ewigkeit wechselt. Er wechselt ja nur die Adresse. Ja, er wechselt nur die Adresse. Aber schlimmer kann es eigentlich für Menschen, die zurückbleiben in der Familie, nicht werden. Versteht ihr? Aber unsere Perspektive verändert sich. Ich bin, wie meine Frau verstarb, habe ich gesagt, Mädchen, du hast es so gut. Du kommst jetzt dahin, wo du hin wolltest. Ja. Und wisst ihr, das ist Trost. Wenn wir ein Ja haben zu dem, was Gott uns auferlegt, können wir laufen. Die Außenstehenden begreifen nicht einmal, wie es uns geht. Wir haben Mut, wir haben Kraft, wir haben eine Perspektive. Und in dieser Welt brauchst du eine Perspektive, um überhaupt zu überleben. Beten erleichtert unsere Last. Und Matthäus schreibt, sein Angesicht begann zu leuchten, die Sonne und die Kleider wurden strahlend weiß, wie die Sonne und die Kleider wurden strahlend weiß. Hier in der Begegnung mit dem Vater geschieht etwas ganz Gewaltiges. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und einen ganz ähnlichen Vorgang haben wir bei Mose gesehen. Bei einem ganz normalen Menschen Mose. Wenn er mit Gott geredet hatte, da glänzte sein Angesicht in himmlischer Herrlichkeit. Unsere Gedanken sind geprägt. Manchmal sagen wir, das können wir. Ach, das schaffen wir, kein Problem. Das schaffen wir nur ganz ruhig. Kommt Zeit, kommt Rat. Ach, trinken wir noch eine Tasse Tee. Trinkt ihr Tee hier in Hamburg? Ja, ich habe immer Ostfriesentee getrunken, trinke ich noch. Der beste Tee, den es gibt, ne? Ja, versteht ihr? Wir trinken noch eine Tasse Tee, dann sitzt er. Nein, wir können praktisch nichts. Wir können nichts. Wir schaffen es alleine nicht. Wir können dem Herrn nicht mal ein bisschen entgegenkommen. Nicht mal ein bisschen. Wir sind alle zusammen Stümper. Wisst ihr warum? Weil unser Herz von der Sünde so schwarz ist. Wir haben nichts zu bringen als Elend, böse Gedanken, von Sünde getränkte Taten und das jeden Tag. Und jetzt hier auf dem Berg öffnet sich die Gemeinschaft des ewigen Vaters. Auf einmal öffnet sich die unsichtbare Welt. Und wir dürfen hier einen Blick hineintun. Diese Welt ist für uns sterbliche Menschen verborgen. Doch Jesus öffnet ein ganz kleines Fenster und hier geschieht etwas Einmaliges. Vers 30, schaut mal hinein. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Ich denke, Elia und Mose sind längst gestorben. Mensch, wie lange war Mose tot? Das sind ja hunderte von Jahren gewesen, und Elia auch. Was, die reden mit Jesus? Leute, wir dürfen einen Blick in die unsichtbare Welt tun. Die sind wohl, der Körper ist verwest, das ist nichts mehr. Aber hier zeigt uns die Schrift, wenn du nicht mehr auf dieser Welt bist, du lebst weiter. Man kennt dich sogar. Du hast einen neuen Leib, der ist ohne Sünde. Das ist ein Geistleib. Dafür lohnt sich doch in dieser Zeit sein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen. Wenn ich in Ewigkeit mit einem neuen Leib leben werde in der Gegenwart Gottes, das lohnt sich doch. Alle Ausreden, die wir bringen, ich schaue auf die anderen Christen und ich sehe, wie schlecht die sind. Ach, da geschieht ja auch etwas, was nicht gut ist. Es menschelt doch überall. Wisst ihr, die Blickrichtung ist verkehrt. Aber wenn wir auf Menschen sehen, dann sind wir verloren. Wir müssen auf den Herrn sehen. Wer auf mich sieht, der kann gleich einpacken. Da war ein Gottesdienst in einem Gefängnis anberaumt. Der katholische Priester und der evangelische Pfarrer sind dahin gekommen. Der Priester hat schon die Rede beendet. Nichts Besonderes, hat aber geredet. Jetzt ist der evangelische Pfarrer da. Und wisst ihr, der musste so drei Stufen hochgehen, dass er alle sieht und sie ihn sehen. Und jetzt hatte ja der geistliche katholische Mann hatte so einen Talar an. Und der evangelische auch mit so einem weißen Ding. Bäffchen, sagt man dem. So, nun schreitet er vorne hin und nimmt, will da die Treppe hochgehen und stolpert über sein Gewand und fällt dahin. Nun liegt er da auf dem Boden, hat sich ganz schön wehgetan. Er steht auf, geht zum Rednerpult, humpelt dahin, reibt sich nochmal seinen Körper und Bein und was alles wehtat und sagt er, genauso einer bin ich. Ich bin ein Gefallener, ich bin nicht besser wie du. Wisst ihr? Und so hat er die Herzen der Männer gehabt, die da im Gefängnis waren. Er war einer von ihnen. Und Jesus ist auf diese Erde gekommen, um uns Menschen, die wir gefallen sind, die wir voll von Sünde sind, zu retten, herauszurufen. Ja. Und jetzt diese Begegnung. Der übernatürlichen Begegnung. Ja, Moment mal, Elia ist doch entrückt worden, den hat man doch gesucht, 3 Tage lang hat ihn doch nicht gefunden. Der ist da erschienen. Die jüdische Überlieferung, so lesen wir in einem Brockhaus-Kommentar, erwartet, dass am Ende der Zeiten Mose und Elia wiederkommen würden. Sie repräsentieren das Gesetz und die Propheten und zeigen damit, dass Jesu Passion vor der Vollendung steht. Das sehen die Schriftgelehrten, Pharisäer und alle anderen weisen Männer damals der jüdischen Zeit nicht. Er hat nur 3 mitgenommen, Jesus auf dem Berg. 3 seiner Jünger, die ihm gefolgt sind. Und er zeigt ihnen den Blick in die unsichtbare Welt. Ja, merken wir, mit dem Tod ist nicht alles vorbei. Der Tod ist nur eine Trennung, ein Übergang in die unsichtbare Welt. Und alle Gläubigen, die seit Jesus verstorben sind, die werden auferstehen. Alle. Und die vor Jesus gestorben sind und geglaubt haben, werden auch auferstehen zum Herrn, in der Gemeinschaft mit dem Herrn. Und die sich gegen ihn gestellt haben, die sind woanders hingekommen. Wisst ihr, Gott warnt uns an dieser Stelle. Er sagt im 5. Mose 18, sagt er, wer über ein Medium, über Wahrsagerei oder Beschwörungskünste oder sogenannte andere Sachen nimmt, die Toten befragt, der begeht eine ganz schlimme Sünde. Nicht eine Sünde, die nicht vergeben werden kann, aber wir wollen uns gar nicht nahen diesen Sachen. Mit diesen Sachen wollen wir nichts zu tun haben, denn der Herr hat gesagt, nein, haltet euch ferne von diesen Dingen. Erstens ist es nicht die Wahrheit, die die euch sagen, und zweitens ist es eine andere Welt, mit der wir nichts zu tun haben wollen. Wir wollen keine einzige Bindung mit dieser finsteren Macht eingehen. Nicht einmal den kleinen Finger wollen wir geben. Denn wir haben es mit dem Auferstandenen zu tun. Wir haben es mit dem Herrn zu tun, der über Leben und Tod bestimmt. Die Finsternis will uns irreführen, will uns manchmal fangen. Da gibt es ein Unsorgtheater. Und in einem Theaterstück, da legen sie die Karten. Leute, das ist nicht der Weg. Unser Weg ist das Wort. Ich bin das Leben. Ich zeige euch die Wahrheit. Ich zeige euch den Weg. Ich bin der, der es gut meint mit euch. Sonst hätte er nicht gesagt, von allen Seiten umgebe ich mich. Von anderen Seiten vergesse ich euch. Oder wie heißt das Wort? Christian, hilf mir mal. Ich kriege alles durcheinander. Von allen Seiten umgebe ich dich. Musst du mal überlegen. Nein, wir wollen nicht der Finsternis gehorchen oder diesen Weg gehen. Und wisst ihr, wenn wir auf den Friedhof gehen, dann reden wir nicht mit dem Verstorbenen, denn erstens hört er uns nicht. Zweitens ist es so, dass wir uns nicht mit der Vergangenheit beschäftigen wollen, sondern mit der Zukunft, dem, was vor uns liegt. Der Verstorbene hört uns nicht. Der kann uns auch nicht sehen, das wäre sehr schlimm. Und unsere Seelen, die hängen nicht an dem, was war. Wir kommen nämlich sonst nie davon los. Wie meine Frau verstarb, da hat, kennst du noch den Eils? Seine Frau kam zu mir und sagte, du, Peter, red nie am Grab mit deiner Frau. Das ist vorbei. Die Frau war dir nur geliehen. Und jetzt geht's weiter. Red besser mit dem Herrn über sie. Wisst ihr, viele stehen da und meinen, sie müssen mit der Person reden. Über Jahre hinweg. Und verwundern sich, dass die Wunden jedes Mal wieder aufgerissen werden und so neu sind. Du kannst das nie bewältigen und loslassen. Du sollst dich aber freuen. Der Herr hat gesagt, freue dich. Und immer wieder hat er gesagt, und abermals sage ich euch, freuet euch in dem Herrn. Du kannst nicht mehr froh werden. Und das ist schlimm, wenn wir nicht mehr froh werden können. Die Seele kann nicht zur Ruhe kommen. Tod ist Trennung, so schmerzhaft das auch ist. Aber der Herr gibt jedem Kraft, der in dieser Situation ist. Er steht jedem bei. Jetzt lesen wir Vers 31. Mose und Elia erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den Jesus in Jerusalem erfüllen sollte. Mose, Elia reden mit dem Sohn Gottes, mit Jesus Christus, über das, was bevorsteht. Was sie da wohl alles gesprochen haben? Das würde mich sehr interessieren. Steht nicht da? Also, ich würde sehr interessiert sein, was Mose zum Beispiel gesagt hat. Wie hat er das aufgefasst? Der hat ja hunderte von Jahren vorher gelebt. In einem Gespräch ging es aber um erster Linie, dass Jesus die Verheißung von 1. Mose 3, Vers 15 umsetzen soll. Da ist die erste Verheißung. 1. Mose 3, Vers 15. Der Teufel hat ja versucht, Jesus x-mal in die Enge zu treiben, dass er bloß nicht die Menschen erlöst. Denn er kannte die Verheißung auch, er wusste aber nicht, wie es gehen wird. Und so hat er x-mal versucht, den Sohn Gottes in die Ecke zu drängen, in eine Falle zu stellen, ihn irgendwo vorher umzubringen oder irgendwas. Und jetzt reden sie darüber. Das Kreuzesgeschehen, da haben sie sicher drüber gesprochen. Und wisst ihr, was mir aufgefallen ist? In diesem Gespräch geht es gravierend oder auf Deutsch hauptsächlich um dich und mich. Die haben über unsere Zukunft gesprochen. Geschieht das Kreuzesgeschehen in Jerusalem nicht, sind wir, du und ich und alle Gläubigen, alle Menschen, die nach Hilfe suchen, sind wir verloren. Das Kreuzesgeschehen ist enorm wichtig. Ist das, was Gott in seinem Wort x-mal vorausgesagt hat, ich meine 300 Mal im Alten Testament. Das muss in Erfüllung gehen, wenn dieses Golgatha nicht geschieht, dann sind wir so hoffnungslos verloren, dass wir haben keine Perspektive. Und wir kommen alle zusammen an den Ort der Hölle und der Teufel freut sich, das wäre der Sieg des Teufels. Aber dieser Sieg hat der Herr dem Teufel nicht gegönnt und uns nicht gegönnt. Wisst ihr, dort blutete unser Herr am Kreuz. Und sein Blut ist stellvertretend als Opfer für dich und für mich vergossen worden, dass du und ich gerettet werden. Und deshalb beten wir diesen Herrn an. Deshalb rühmen wir diesen Namen des Herrn. Wir kommen nicht unter Gottes Zorn, wenn wir diesen Namen anrufen. Und wenn heute einer da ist, der das noch nicht getan hat, der soll sich genau überlegen, welchen Weg er in seinem Leben weitergehen will. Es ist schwer, Sünde zu bekennen, weil es eine Offenbarungszeit ist. Ich habe Mist gebaut. Aber es ist heilsam für die Seele, weil ich Lasten ablegen kann. Merken wir, wie wichtig es ist, dass wir das verkündigen? Wie wichtig ist, dass wir sagen, es gibt eine Lösung aus unserer Tiefe, aus unserer Nichtigkeit, aus der Verdorbenheit des Lebens. Und egal wie tief du in der Suppe drin sitzt, es gibt Vergebung. Die Erlösung durch das Blut muss verkündigt werden. Sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Ich habe so viele Begegnungen mit Leuten irgendwo. Ich habe kleine Traktate, die gebe ich dann weiter, ganz kleine. Und selten, ganz selten, wenn jemand ablehnt. Aber dieses Wort auf diesem kleinen Zettel redet. Und wie oft ein Mensch angesprochen werden muss, bis er sich bekehrt, das sind unzählige Male, das ist eine lange Kette mit vielen Gliedern. Gott redet. Und Gott hat geredet. Der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort. Tja, wir können das ganze Ausmaß der Umkehrung, Bekehrung und das neue Leben, das können wir eigentlich fast nicht begreifen. Verstandesmäßig. Wisst ihr, wenn wir wissen, heute ist die Zeit, wo ich mein Leben in Ordnung bringen muss, dann mach es. Deine Ratio kommt vielleicht nicht mit. Ratio heißt Verstand. Ja, der kommt vielleicht nicht mit. Aber wenn der Herr dich ruft, hör nicht auf die Stimme, die sagen heute nicht. Denn heute, wenn du seine Stimme hörst, dann pack an, pack zu. Der Herr reinigt und der Herr vergibt. Und du kannst ein neues Leben im Namen des Herrn führen. Die Kreuzigung und Auferstehung hat auch in der unsichtbaren Welt einen sichtlichen Umbruch bewirkt. Sogar eine Neuerung. Und diese Wende, die sie hervorgebracht hat, ist etwas ganz Neues. Ich möchte euch den Kolosser 2, Vers 9 lesen. Dort steht, und ich möchte im Zusammenhang, möchte ich einen Vers vorher lesen, damit wir das im Zusammenhang haben. Also Kolosser 2, Vers 9. Dabei ist es doch Christus, in dem die ganze Fülle von Gottes Wesen in leiblicher Gestalt wohnt. Vers 10. Und ihr habt an dieser Fülle teil, weil ihr mit Christus verbunden seid. Mit ihm, der das Oberhaupt aller Mächte und Gewalten ist. Haben wir das verstanden? Er ist der Herr aller Mächte und Gewalten. Wir stehen unter seiner Hand, die uns führen will. Wir brauchen uns von der Finsternis nicht zu fürchten. Nein, wir stehen, ich sage es nochmal, unter seiner Hand und seine Augen leiten uns. Und Vers 14 steht dann, denn der Schuldschein, also unsere Sünden, und das ist eine ganze Latte, oder ist in deinem Herzen nie Bitterkeit gewesen? Warst du nie zornig? Hast nie Streit geführt? Ich zähle jetzt nicht alle Dinge auf, aber uns nur zu zeigen, der Schuldschein, das ist der Schuldschein, unsere Sünde steht, der auf unseren Namen ausgestellt war und dessen Inhalt uns anklagte, weil wir die Forderung des Gesetzes nicht erfüllen konnten, hat er für nicht mehr gültig erklärt. Und Luther sagt, er hat den Schuldschein zerrissen. Das war aber nur das Vorspiel. Jetzt kommt's. Er hat ihn ans Kreuz genagelt, damit für immer beseitigt und die gottfeindliche Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Wenn du Jesus hast, bist du frei. Jesus hast, bist du frei. Sag Amen. Das ist etwas, was man nicht erklären kann. Das muss, den Weg muss man selber gehen. Aber ich möchte euch diese Sicherheit vermitteln. Nämlich, dass wir, dass du und ich im Sieg Jesu leben dürfen. Wir sind zu Gerechte vor Gottes Angesicht gemacht worden. Solche, die ein weißes Kleid anhaben. Der Schuldschein ist zerrissen. Deine Sünde ist vergeben. Es ist durchgestrichen. Es ist nichts mehr da. Es ist ausgelöscht, deine Vergangenheit. Wenn du auch die Folgen, wenn du bestimmte Dinge getragen hast, natürlich tragen musst. Du bist noch nicht im Himmel. Wenn du Drogen genommen hast, dann musst du die Folgen der Drogen natürlich. Und wenn du Alkohol viel getrunken hast und die Leber kaputt ist, dann musst du die Folgen tragen, bis du einen neuen Leib hast. Aber du lebst. Mit einem Fuß schon im Himmel. Weißt du warum? Du bist versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Und der Heilige Geist, der sorgt dafür, weil das das Pfand ist, dass du in den Himmel kommst. Hättest du den Heiligen Geist nicht? Und wenn du nicht weißt, ob du den hast, dann frag Christian. Ja, der wird dir erklären, weil er kennt euch, ich kenne euch nicht. Mir könnte was vormachen, ihm nicht, oder? Ich wollte euch nur etwas zeigen. Das ist so wunderbar, diese Botschaft. Diese Botschaft berührt das Herz. Durch Christus sind wir zu gerechten Menschen geworden vor Gott. Mit einem Fuß sind wir schon im Himmel. Und da wollen wir doch nicht Gottes Gnade mit Füßen treten, sondern wollen Gutes tun. Wir wollen Gutes tun. Ja, aber was geschieht dort noch weiter auf dem Berg? Zweitens, Petrus beschäftigt sich mit dem Irdischen. Vers 32, Petrus aber und seine Gefährten waren vom Schlaf übermannt. Als sie aber erwachten, sahen sie seine Herrlichkeit und zwei Männer, die bei ihm standen. Und es geschah, als diese von ihm scheiden wollten, da sprach Petrus zu ihm: Meister, es ist gut, dass wir hier sind. Lass uns drei Hütten bauen. Dir eine, Mose, einen Elia. Und er wusste nicht, was er sagte. Der Petrus, der ist hin und weg. Hier, lass uns gut sein. Wisst ihr, wenn ich der Petrus gewesen wäre, ich hätte wahrscheinlich genauso gedacht. Lass uns hier bleiben, da ist viel besser wie da unten. Beim Herrn, in der Herrlichkeit, da ist es schön, da will ich hin. Und da soll mich nichts aufhalten, das ist mein Ziel. Wahrscheinlich hat Jesus sehr lange gebetet und da sind die Jünger halt eingeschlafen. Ihr wisst ja, wie das manchmal Kampf ist, wenn man betet. Ja, da kommt dieser Gedanke, da werden die Augen müde. Würdest du putzen oder irgendwas anderes machen? Autofahren, da würden dir die Augen nicht zufallen. Wäre ja ganz schön blöd, ne? Ja, aber beim Beten fallen dir die Augen, da wirst du auf einmal müde. Ich kenne das sehr gut. Ja, da will man mich ablenken vom Beten. Da kann ich mich nicht konzentrieren und irgendwas ist da. Und die Jünger sind müde geworden. Ja, manchmal wird man müde. Ja. Und ich denke, hier will auch die Schrift uns zeigen, Lukas, dass er da schreibt, sie fielen in tiefen Schlaf, will uns zeigen, wir sind zu schwach, um irgendetwas an der Erlösung beizutragen. Wir können nichts. Wir sind so schwach, so schlecht. Wir können nichts beitragen. Wir sind schwach. Ungeeignet fürs Erlösungswerk. Wie heißt es denn, wie wir Menschen sind? Psalm 39 sagt uns das, was wir für ein Geblüt sind. Herr, erinnere mich an das Ziel meines Lebens und das Maß meiner Tage, wie kurz die sind. Lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin. Du hast meine Tage wie breit gemacht? Eine Handbreit. Mein Leben ist nichts vor dir. Ja, wie ein Hauch ist alles, was Mensch heißt. Wie ein Schatten geht dem Mensch dahin. Ein Hauch ist mein Leben. Also ich habe vielleicht jetzt noch eine Lebenserwartung von so viel Zentimetern. So viel hatte ich. Tja, 80. Sagen wir mal, habe ich noch so viel. Also noch 7 Winter oder Sommer. Stellt euch mal vor. Ja, was meint ihr denn, wie oft ich noch nach Hamburg fahre? Versteht ihr? Ich weiß, es geht zu Ende. Und mein Body, also mein Körper, der merkt auch, es geht langsamer. Vieles vergesse ich. Oder ich kann nicht mehr rennen wie ein 40-Jähriger oder 60-Jähriger. Ja, da konnte ich noch laufen, mein lieber Scholli. Aber heute? Tja, dann abends, wenn Probleme sind, da schlafe ich die Nacht nicht. Ja, kriegt der eine kriegt Magenbeschwerden, der andere Herzbeschwerden, der dritte hat mir jetzt einen erzählt, wenn er Probleme hat, kriegt er immer Rückenbeschwerden. Da nützt keine Medizin. Ja, aber man muss sich, du weißt nicht, wie lang deine Spanne ist. Das weiß glücklicherweise niemand. Und sei dankbar, dass du es nicht weißt. Lebe jeden Tag mit dem Herrn, als müsstest du vor dem Herrn bald stehen. Ja, lebe so mit dem Herrn. Und zwar nicht hier in der Versammlung sagen, ja, zu Hause tun. Das ist ein Unterschied. Ja, also, nun haben die drei nicht schlecht gestaunt, dass sie Mose und Elia saßen sahen. So etwas haben sie noch nie erlebt und sie staunen darüber, dass sie die sehen können und auch erkannt haben. Und ja, was uns dann noch in der Ewigkeit erwartet? Wisst ihr was, ich werde David sehen. Du auch? Du, der Salomo, den werden wir da sehen. Ja, oder ich würde so gerne mal Paulus bestimmte Sachen fragen. Wie hast du das verstanden, wie du das gesagt hast? Warum hast du das so kompliziert geschrieben? Ja, ja, Petrus sagt ja schon, Paulus hat manches geschrieben, was schwer zu verstehen ist. Ja. Oder Ich habe manche Probleme mit den Gesetzen im Alten Testament und wenn ich da lese Ende 2., 3. Mose, dann geht es euch sicher auch so, dass ihr sagt, ich verstehe fast nichts. Ja. Wir verstehen wenig, weil wir uns da nicht einlassen und die Gesetze sind uns, viele sind uns fremd und haben kein Verständnis für. Aber das Neue Testament, da können wir doch manches verstehen. Und da sind wir glücklich, dass wir verstehen dürfen. Ihr Lieben, jetzt ist es aber so, der Petrus, der hat gedacht, lass uns Hütten bauen. Nicht schäbige Hütte, gute Hütten. Und für den Mann, Mose eine, der hatte Exodus gemacht, also Auszug aus Ägypten und dann auch eine für den Baalsführer, der dem Baalskult da gegen den Baalskult gearbeitet hat. Die Priester, Elia, dort auf dem Karmel, da muss auch eine gute Hütte haben und natürlich auch Jesus. Er hat nicht mal an sich gedacht. Ja, hier wäre der Himmel so wunderbar, keine Herrschaft der Römer, keine Krankheit, kein Elend, keine Besessenen, die da ständig um einen sind. Die Sehnsucht steckt im Menschen, wenn etwas ganz Besonderes gewesen ist. Wisst ihr, so etwas ganz tolle Zeit, die man in der Gemeinde oder mit dem Herrn erlebt hat, das zu konservieren, das wäre doch schön, dass man das so macht, dass man den Augenblick festhält. Ja, wir möchten das so gerne. Und weil wir das nicht können, versuchen wir Traditionen einzuführen. Ich denke daran, wir hatten in Ostfriesland in der Gemeinde nur einmal eine Abendmahlstunde, die vergesse ich nicht wieder. eine Abendmahlstunde, wo die ganze Gemeinde ohne was zu sagen Buße getan hat. Ohne, brauchst du es nicht sagen, das war vom Geist gewirkt, hat die Gemeinde, die ganze Gemeinde Buße getan. Und ich hätte so gern diesen Augenblick konserviert, weil wir haben das Gefühl gehabt, der Herr steht in der Mitte. Und wie wir das Abendmahl gefeiert haben, es war einfach für uns so tröstlich, dass der Herr alles vergeben hat und vergibt. Dass wir hätten so gern, hätten wir diese Stunde konserviert. Ja, die nächste Abendmahlstunde war wieder ganz anders. Und dann fangen wir an, Traditionen aufzubauen und denken, das müssen wir so machen, dann haben... Nein, kannst es nicht konservieren. Es gibt ganz bestimmte Ereignisse und Stunden. Manchmal habt ihr einen Martin Vetter hier oder einen Siegfried Weber oder einen Heimbichner oder wie die alle heißen Brüder hier, die euch das Wort so schön auftun. Dann sagt er, wir möchten noch mehr davon hören. Noch mehr uns einlassen. Aber man kann es nicht konservieren. Wenn wir das Wort hören, wollen wir es gleich so umsetzen und dem Herrn einfach danken dafür, dass er uns das gegeben hat und in seiner Gegenwart wollen wir weiterleben. Und da gibt es noch den geistlichen Schwerpunkt als drittes. Vers 34, er aber redete dies, da kam eine Wolke und überschattete sie. Sie fürchtete sich aber, als jene in die Wolke hineinkamen, und eine Stimme kam aus der Wolke und sprach, dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Vers 36, und während die Stimme kam, fand es sich, dass Jesus allein war, und sie schwiegen und sagten in jenen Tagen niemand etwas von dem, was sie gesehen hatten. Die Juden, die die Bibel kannten zu damaliger Zeit, und die Juden kannten die Schriften des Alten Testamentes, die wussten, dass eine Wolke die Gegenwart Gottes ist. Das war Grund, Furcht zu haben. Ich denke, dort eine Wolke leitete die Israeliten aus Ägypten raus. Eine Wolke war über der Stiftshütte und eine Wolke hatte Mose umgeben, dort auf dem Sinai, wie er Gottes Begegnung hat. Eine Wolke erfüllte den Tempel Salomos und eine Wolke nahm unseren Herrn bei Himmelfahrt auf und die Jünger konnten ihn nicht mehr sehen. Und es wird wieder eine Wolke sein, die kommt, wo der Herr auf der Wolke kommt. Und jeder, der sein Leben Jesus gegeben hat, wird ihm in einer Sekunde entgegengehen. Und wir sind zusammen auf dieser Plattform und gehen in die Ewigkeit. Und da warten wir darauf. Und diese Perspektive haben wir. Wir werden entrückt werden von dieser Erde. Und wer nicht entrückt wird, der wird zur gleichen Zeit wird er auferstehen. Und wir werden einen neuen Leib kriegen und wir werden uns kennen. Wisst ihr, eine Wolke überschattete sie, das verstärkt noch das Anzeichen der Gegenwart Gottes. Die Schechina, die Gegenwart Gottes, verhüllt auch Gottes Angesicht immer wieder von Neuem. Eine Wolke zeigt aber auch, da hast du einen begrenzten Blick. Und richtet die Sinne auf das Wichtigste. Was möchte ich euch fragen, ist das Wichtigste? Was würdest du sagen? Was ist das Wichtigste in Gottes Wort? Was würdest du sagen? Wenn ich gesagt habe, eine Wolke begrenzt den Blick, und richtet unsere Sinne auf das Wichtigste. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste im Wort? Dass wir ihn sehen. Dass wir ihn sehen und ihn kennen. Sicher, genau. Ja, aus der Wolke. Und eine Stimme kam aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, haltet euch die Ohren zu. Ja, ihr lacht. auf den sollt ihr hören. Sagen wir das mal zusammen. Auf den sollt ihr hören. Auf den sollen wir hören. Auf das Reden des Sohnes sollen wir hören. Die Welt hat viele Stimmen und wir müssen sehr aufpassen, dass wir uns nicht verrückt machen lassen von den Stimmen dieser Welt. Es ist ein Chaos immer gewesen in der Welt. Die Mächtigen haben immer gemacht, was sie wollten, machen sie heute auch. Wenn wir mal nur was so Sachen lesen, ein bisschen reinblicken können, dann staunen wir überhaupt, dass alles noch so läuft, wie es läuft. Wisst ihr warum? Die Gläubigen sind noch hier. Deshalb läuft es noch. Wenn die Gläubigen mal nicht mehr hier sind, dann läuft das nicht mehr. Nein, dann läuft das nicht mehr. Und deshalb wollen wir noch sammeln. Aber die Welt hat so viele Stimmen und es muss sehr aufgepasst werden, wem wir das Ohr, fast mal ans Ohr, wem wir das Ohr schenken. Als die Jünger Jesus fragten, was war das Zeichen, wird das Zeichen deiner Wiederkunft sein? Da sagt er ein ganz wichtiges Wort. Da sagt er nur, gebt Acht, dass euch niemand verführe. Gebt Acht, dass euch niemand an der Nase rumführt und euch verführt. Nicht, weil so viele Sektierer unterwegs sind, sondern weil die Stimmen da sind, die euch von Christus wegziehen und ablenken wollen. Wenn wir sein Wort nicht lesen, werden wir unweigerlich verführt. Deshalb hat Luther gesagt, sola fide, allein der Glaube, sola scriptura, allein die Schrift, haltet daran fest, das ist Gottes Wort. Der Liebesbrief Gottes an uns. Sola Christus, allein Christus. Gratia, sola gratia, allein die Gnade und sola Deo gloria, allein Gott gehört die Ehre. Und dann sagt Petrus sein Wort. Er sagt, denn wir sind nicht klugen Fabeln gefolgt oder Legenden, als wir euch die Macht und Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus wissen ließen, sondern wir sind Augenzeugen seiner herrlichen Majestät gewesen. Da war ein Mann, der hatte viele Vorurteile, besonders dem Frommen gegenüber und dem Prediger gegenüber, des Evangeliums gegenüber. Aber eines mochte der Mann, der mochte gerne Lieder hören. Und dann ist er in eine Gemeinde so draußen vorbeigekommen, die haben so schöne Lieder gesungen, hat wohl einen Chor gesungen oder was. Er ist da reingegangen und immer wenn die Predigt angefangen hat, hat er die Ohren zugehalten, dass er nichts hören konnte. Und wenn er die Finger reinmacht in die Ohren, dann könnt ihr faktisch nichts hören, nur euer Atem. Oropax ist zu wenig, er hat die Finger reingehalten. So hat er da gesessen. Eines Morgens war er wieder da, hat die schönen Lieder gehört, hat sich gefreut drüber. Da ging der Pastor, der Prediger vorne hin und hat gepredigt und er wieder so. Und der Pastor hat normal gepredigt. Jetzt kommt eine Fliege, setzt sich auf seine Nase und er dreht den Kopf links und rechts und die Fliege geht nicht runter. Er musste unbedingt jetzt aus seinen Ohren raus und die Fliege wegschieben. Und in diesem Augenblick sagt der Prediger, wer Ohren hat, der höre. Wisst ihr was? Der Mann war so gepackt von dem Wort, dass er weitergehört hat, die Botschaft begriffen hat und sein Leben hat er mit Gott in Ordnung gebracht. Ja, er schämte sich auch, die Finger wieder reinzumachen und dadurch hat Gott wirken können. Dies ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Ihr Lieben, versäumt keine Gottesdienste. Auch wenn ihr lieber da irgendwo spazieren geht, auch wenn es schwül ist, versäumt die Gottesdienste nicht. Wo sind die anderen, die Plätze füllen könnten? Ich glaube, ihr seid noch mehr, oder? Wo sind die? Frag nach. Lass die nicht laufen. Das ist dein Bruder, deine Schwester. Hört auf den Sohn. Hört das Wort des Herrn. Jesus zeigt uns im Übernatürlichen das Göttliche und Ewige. Das war das Erste, was wir betrachtet haben. Wir erfahren, dass für Jesus es keinen anderen Weg gibt. Und er bespricht das mit Mose und Elia, dass Jesus ans Kreuz muss, um die Sünde der Menschen zu bezahlen. Und das Letzte war, wir sollen auf den geliebten Sohn hören. Die Frage ist heute, welchen Weg willst du gehen?